Und die Kinder Israels taten wieder, was böse war, in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand der Midianiter 7 Jahre lang. Und als die Hand der Midianiter zu stark wurde über Israel, bereiteten sich die Kinder Israels zum Schutz vor den Midianitern Schlupfwinkel in den Bergen, Höhlen und Bergfesten. Und es geschah, wenn Israel etwas gesät hatte, so kamen die Midianiter und Amalekiter und die Söhne des Ostens gegen sie herauf. Und sie lagerten sich gegen sie und verwüsteten den Ertrag des Landes bis hin nach Gaza und ließen keine Lebensmittel übrig in Israel, auch keine Schafe, Rinder und Esel. Denn sie kamen samt ihrem Vieh und ihren Zelten herauf wie eine große Menge Heuschrecken, sodass weder sie noch ihre Kamele zu zählen waren, und sie fielen in das Land ein, um es zu verheeren. So wurde Israel durch die Midianiter sehr geschwächt. Da schrien die Kinder Israels zum Herrn. Als aber die Kinder Israels wegen der Midianiter zum Herrn schrien, da sandte der Herr einen Propheten zu den Kindern Israels, der sprach zu ihm: So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch aus dem Haus der Knechtschaft gebracht. Und ich habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller derer, die euch bedrängten. Und ich habe sie vor euch her vertrieben und euch ihr Land gegeben. Und ich sprach zu euch: Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt die Götter der Amoriter nicht verehren, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Soweit der Lesungstext. Und Rally, ich übergebe hier an dich.
Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, ich bin dein Diener, Herr, und ich bitte dich, dass du mir jetzt Vollmacht aus der Höhe verleihst und dass du dich durch dein Wort verherrlichst. Herr Jesus Christus, rede du jetzt, Herr. Amen. Gottes Erziehung tut manchmal weh. Wir machen ja heute einen Break in dieser Predigtreihe aus dem Hebräerbrief, die wir bisher hatten, machen dann in der nächsten Woche damit weiter. Und in Kapitel 12 geht es ja auch darum im Hebräerbrief, dass wen der Herr liebt, den erzieht er. Und dort steht sogar ein Wort, das heute in der Welt sehr, sehr unbeliebt ist. Dort steht etwas von Züchtigung. Das Wort ist ja beinahe schon strafbar, wenn man das heute irgendwo nennt. Aber so ist das. Züchtigung heißt übersetzt oder in seiner Bedeutung ganz klar eine strenge Zurechtweisung oder Erziehung oder Korrektur, aber nicht um jemanden zu schädigen oder um jemand am Boden zu halten, sondern zu seinem Besten. Die ältere Generation unter uns kennt das vielleicht noch. Den Jüngeren, den meisten ist dieses Wort Züchtigung heute fremd und sie erleben das heute auch nicht mehr. In unserem heutigen Bibelabschnitt geht es darum, dass das Volk Israel, das ja in einer ganz besonderen Beziehung mit Gott gelebt hat und auch immer noch lebt, dass es immer wieder erfahren hat, wie gütig und wie gnädig Gott der Herr ist. Und dass er es mit allem versorgt hat, auch in den prekärsten Situationen, wo es eigentlich gar nicht möglich war, nach menschlichem Ermessen, hat Gott sein Volk durchgebracht, sicher durchgebracht, er hat es behütet. Aber auch immer unter der Voraussetzung, sie waren unter seinem Segen, unter seinem Schutz, wenn sie sich an sein Wort gehalten haben. Wenn sie das getan haben, was im Gesetz geschrieben stand und was dem Herrn wohlgefällig war. Und wenn sie, und das passierte immer und immer wieder, abtrünnig geworden sind, wenn sie das taten, was dem Herrn missfiel, wie auch in diesem Fall, dass sie wieder den Göttern, den Götzen, es gibt nur den einen Gott, unseren Herrn und Heiland, aber als sie den Götzen der anderen Völkern wieder nachliefen und ihnen Opfer brachten, da haben sie immer wieder den Zorn des Herrn auf sich gezogen und mussten dann auch die Konsequenzen daraus tragen. Und hier in diesem Bibelabschnitt war es so, dass die Midianiter, die Amalekiter und andere Völker aus dem Osten das Volk Gottes in der Zeit der Richter lange unterdrückt haben. Und ihre Feindschaft zeigte sich unter anderem darin, dass diese Völker jeweils zur Erntezeit ins Land des Volkes Israel einfielen und das Getreide, aber auch die Tiere raubten. Und das führte zum Teil zu großer Not in Form von Hunger und Armut. Und da habe ich mich mit dem Gedanken auseinandergesetzt und gefragt, Herr, ist es wirklich möglich, dass du auch die Dinge, die zum täglichen Leben notwendig sind oder die für uns in besonderer Weise wertvoll sind, die wir wertschätzen, dass du uns diese Dinge entziehst oder sie uns vorenthältst. Und die Erkenntnis, die ich daraus hatte, war, so wie bei Israel damals, so auch bei uns heute, ein absolutes Ja. Wenn wir auf Gottes Reden, auf Gottes Erziehung, auf Gottes Zurechtweisungen nicht achten, wenn wir Dinge tun, die Gott nicht wohlgefällig sind, wenn wir Sünde in unserem Leben zulassen, dann ist es durchaus möglich, dass Gott, der Herr möge mir vergeben, ans Eingemachte geht und uns Dinge entzieht oder vorenthält, die eigentlich notwendig sind. Aber er tut es nicht, um uns zu vernichten, sondern er tut es, um uns zurechtzubringen. Denn es ist schon eine alte Weisheit, die viele Menschen und auch wir erlebt haben, in den Notzeiten fangen wir oft erst wieder an, auf des Herrn Wort zu hören, es uns zu Herzen zu nehmen und eine wahrhaftige und echte Buße zu tun. Und dann, ihr Lieben, das sehen wir hier in unserem Text, aber auch in unserem Leben, kehrt der Segen zurück. Und Gott gibt dann das, was zum vermeintlichen Leben, zur Nachfolge, zu einem gottesfürchtigen Leben notwendig ist, das gibt er wieder. Und das in überreichem Maß. Israel, das sagt uns Vers 10 ganz deutlich, hatte sich vom Herrn abgewendet, indem es anderen Götzen diente. Und weil Israel sich zu dieser Zeit wieder einmal von Gott abwendete, indem sie gegen Gottes Wort handelten und fremde Götzen verehrten, so gebraucht Gott hier eben gerade diese Völker dazu, um sein Volk Israel für ihren Abfall zur Konsequenz zu ziehen. Und so ist es auch bis in unsere Zeit hinein, ihr Lieben, durch alle Generationen hindurch, bis in unsere Zeit ist es so, dass wir vermeintliche Dinge, die wir als schrecklich ansehen, wo die Welt auch immer oft fragt, ja, wie kann ein liebender Gott das zulassen? Dass es Gottes Gerichte sind, die immer schon über die Erde gegangen sind, aber ganz besonders jetzt in dieser Zeit, in der wir uns nahe an der Wiederkunft des Herrn zur Entrückung seiner Gemeinde befinden. Wir wollen hier keine Zeiträume nennen, aber wenn man das, was passiert, richtig einordnet, dann sehen wir, dass die Zeit sehr weit fortgeschritten ist. Und deswegen Gott gebraucht auch andere Völker und andere Regierungen dazu, um die Menschen zurechtzuweisen, um sie immer wieder an ihre Grenzen zu bringen, um ihnen immer wieder aufzuzeigen, dass der Gott den Menschen viel gegeben hat, aber dass es letztendlich doch immer wieder am wichtigsten fehlt. Der Mensch kann Gott nicht widerstehen. Und deswegen ist es wichtig, darüber nachzudenken, ob veränderte Lebensumstände, die uns nicht gefallen oder die uns Not bereiten, das als eine Erziehung vom Herrn zu erkennen, oder es kann natürlich auch eine Anfechtung des Feindes sein. Denn der Gegenspieler Gottes ist natürlich auch immer auf dem Plan. Zur Zeit unseres Bibeltextes gebrauchte Gott die notvollen Umstände dazu, um das Volk Israel zurechtzuweisen, damit sie sich wieder ihm zuwenden. Und das, ihr Lieben, ist der große Unterschied zwischen, wenn es Gottes Erziehung und Zurechtweisung ist oder wenn es Anfechtung vom Teufel ist. Er versucht uns von Gott wegzubringen. Aber wenn Gott erzieht, will er dadurch bewirken, dass wir ihm wieder nahe sind, dass wir uns darauf besinnen, wem wir denn eigentlich dienen und folgen möchten. Aber eben auch der Feind versucht immer wieder durch von ihm verursachte widrige Umstände das einzelne Kind Gottes, aber wenn möglich auch die Gemeinde von ihrem Herrn und Heiland zu entfernen, ihr Schaden zuzufügen. Aber dabei dürfen wir niemals vergessen, ihr Lieben, auch der Feind Gottes, der Widersacher, der Lügner von Anfang an, er kann nur das tun, was Gott zulässt, was Gott auch gebrauchen will, um etwas zu bewirken. Er kann niemals willkürlich handeln. Gott ist immer größer. Wenn uns als einzelne Personen, aber eben auch der Gemeinde, die Nahrung geraubt wird, die geistliche Nahrung, so verkümmert der geistliche Mensch oder die Gemeinde. Wir können noch so sozial engagiert sein. Wir können noch so viele Dinge tun, die Menschen draußen gefallen. Wenn wir nicht wirklich geistliche Nahrung zu uns nehmen, das heißt jeglichen Dienst aus dem Wort Gottes heraus tun, dann wird das nichts bringen. Wir wissen das, wenn wir nicht richtig essen oder trinken oder auch das Falsche, dann führt das auf der einen Seite zu einer Mangelernährung oder auf der anderen Seite führt es zu Magenschmerzen. Und so ist es auch hier. Wenn du das Wort Gottes vernachlässigst, wenn du es nicht wirklich liest und vor allem darüber nachdenkst und mit Gott kommunizierst im Gebet, dann wird bei dir auf kurz oder lang eine Mangelerscheinung auftreten. Und diese Mangelerscheinung wird dazu führen, dass es dir alles andere als gut geht. Oder du nimmst die falsche Nahrung zu dir. Das heißt, du nimmst etwas aus einer anderen Literatur, die nicht auf Gottes Wort gegründet ist. Oder du hast vielleicht falsche Freunde, hörst nur auf die Ratschläge von Menschen. Auch das würde dazu führen, dass du eine falsche Ernährung hast. Und auch das wird auf kurz oder lang Schmerzen bei dir auslösen. Und leider ist das so, ihr Lieben, dass das noch viel zu oft bei uns allen geschieht. Das sage ich jetzt einfach mal so, weil ich persönlich davon überzeugt bin. Aber es entspricht leider auch der Tatsache, dass wir manchmal durch unser persönliches Verhalten Gott geradezu herausfordern, uns den Segen, den er uns eigentlich zugedacht hat, dass er ihn uns vorenthält. Oder auch, wenn wir uns von Gott entfernt haben oder wenn diese Mangelerscheinung durch zu wenig Wort Gottes in unserem Leben dann auch Folge trägt, dass Gott eine Zeit lang seine schützende Hand von uns nimmt und so mit der Feind überhaupt erst Raum gewinnt, uns in einer Art und Weise anzufechten, die uns manchmal an die Grenze unserer Kräfte bringt. Aber am Ende, ihr Lieben, steht doch die Verheißung unseres Herrn, dass er die Versuchung niemals in eine Art ausarten lässt, die wir nicht ertragen können, sondern er wird am Ende immer es so fügen, dass wir mit seiner Hilfe, wenn wir uns denn auch darauf zurückbesinnen, die Versuchung und das, was in unser Leben getreten ist, mit seiner Hilfe siegreich überwinden werden. Denk einmal ernsthaft darüber nach. Vielleicht, es geht jetzt wieder um noch, oder ich bin noch bei dem Punkt Mangelerscheinung. Denk einmal ernsthaft darüber nach. Vielleicht liest du die Bibel nur noch selten oder aus einer Art Gewohnheit heraus, ohne dich wirklich vom Wort Gottes in der Art zu nähren, dass es dich täglich wirklich anspricht, das Wort Gottes, dass es dich verändert, dass es dich stark und widerstandsfähig im Geist macht. Vielleicht beschäftigst du dich auch nur noch oberflächlich mit unserem Herrn und Heiland als Person, der doch noch seiner eigenen Aussage aus Johannes 6, 35 das wahrhaftige Brot ist, das wirklich, die wirklich notwendige Nahrung, die aus dem Himmel kommt. Und sollte das tatsächlich bei dir der Fall sein, dann musst du dich doch nicht wundern, liebes Gotteskind, wenn vielfacher Mangel auf so unterschiedlichste Art und Weise bei dir zutage tritt. Wir wollen uns nun einmal etwas genauer anschauen, welche Dinge damals dem Volk Gottes in unserem Bibeltext geraubt wurden. Das sind nicht irgendwelche Dinge, das waren ganz gezielte, besondere Dinge. Und wir wollen uns das einmal anschauen, um daran deutlich zu machen, dass diese Dinge übergreifend auch für uns persönlich, aber eben auch als Gemeinde eine vielfache Bedeutung haben. Zuerst wäre da das Kleinvieh wie die Schafe, die dem Volk Israel geraubt wurden. Schafe brachten dem Volk zum Beispiel Nahrung und Kleidung, dienten aber vor allem auch als Opfertiere damals im Alten Bund. Und mit dem Raub des Kleinviehs, der Schafe, wurde dem Volk Israel eine wichtige und wir müssen hier sagen, lebenswichtige Grundlage genommen. Denn die Schafe bedeuteten auf der einen Seite einen wichtigen Teil ihrer Versorgung mit Nahrung und auf der anderen Seite waren sie ein ebenso wichtiger Teil des von Gott angeordneten Opferdienstes. Aber, ihr Lieben, Gott hat es so geführt, dass Israel wegen ihres Ungehorsams und ihres Abfalls zu dieser Zeit genau um diese Dinge beraubt wurden. Nicht um irgendetwas. Oder sie wurden auch nicht in die Gefangenschaft geführt zu diesem Zeitpunkt, sondern es wurde ihnen die Grundlage entzogen. Ein Teil, was zu ihrer täglichen Versorgung diente, aber eben auch die Möglichkeit, das damals im Gesetz vorgegebene Opfer zu bringen. Diese Dinge, die waren für das Volk damals schier unverzichtbar. Und aber zum wiederholten Mal hat Gott damit deutlich gemacht, dass so ein krasser Abfall, sich ein Wegwenden von ihm unter dem Wissen, was Gott alles schon getan hat. Denn Gott erinnerte Israel immer wieder daran, dass er es doch war, der es mit starker Hand aus Ägypten geführt hat, der die ganzen Wunder vor dem Pharao tat, der Völker vor sie her vertrieben hat. Da erinnert Gott immer wieder dran. Wisst ihr, und da muss ich mich auch immer wieder schämen, wenn ich einmal so bin, dass ich vielleicht auch im ersten Moment mir nicht so sicher bin, aber ich bin vom Weg des Herrn abgekommen oder Dinge haben für mich so hohe Priorität bekommen, dass Gott dahinter ganz unbewusst vielleicht auch zurückgetreten ist in meinem Leben, dann muss ich mich doch wirklich darüber nicht wundern, wenn Gott auch in meinem Leben dann konsequent eingreift. Und im ersten Moment kann ich das nicht begreifen und ich wundere mich darüber, wieso jetzt halbwegs alles vor dem Zusammenbruch steht. Aber Gott erinnert mich doch auch immer wieder daran und sagt, Rally, erinnere dich doch mal daran, wo ich dich herausgerissen habe. Erinnere dich an all die Dinge, die in deinem Leben bereits wunderbar und großartig geschehen sind, durch meine Kraft. Du weißt es. Erinnere dich daran. Und das, ihr Lieben, ist auch das, was Gott dir persönlich sagen möchte, wenn es einmal bergab geht. Erinnere dich daran, wo Gott dich herausgerissen hat, wo Gott dich errettet hat, wo er dich seine wunderbaren Wege geführt hat, wo du vielleicht wirklich seine Wunder persönlich erlebt hast. Und dann sollst du wissen, es ist derselbe Gott, es ist derselbe Heiland und Erlöser, der das damals bei dir getan hat, der will es auch heute bei dir tun. Es ist damals derselbe Gott, der Israel mit starker Hand aus Ägypten führte und der sein Volk bis heute, bis er wiederkommt, behüten wird. Auch wenn Israel noch die Erkenntnis fehlt, wofür wir auch beten wollen. Ist es nicht eine traurige Tatsache, ihr Lieben, dass manchmal auch der Teufel mit Erlaubnis Gottes uns vielfach dahingehend versuchen kann, weil wir Gott nicht zutrauen, uns mit den tatsächlich notwendigen Dingen des Lebens zu versuchen? Ich bin immer wieder so beschämt, wenn ich wieder meine, es ist nicht genug oder ich hätte gern irgendetwas anderes oder es muss etwas Größeres oder Besseres sein. Und dann werde ich dabei ertappt, dass das alles nur, wie der Prediger und in den Sprüchen das sagt, das ist ein Haschen nach Wind. Es ist für den Moment, erscheint es so wichtig und so erstrebenswert. Aber wenn man es dann sogar hat, dann sieht man plötzlich, dass es gar nicht so wichtig war. Und dass es wirklich eine Versuchung war, das einfach so zu wollen. Und wenn man es hat, ist man nicht mehr in der richtigen Art und Weise dankbar dafür. Ihr Lieben, das ist etwas, wobei ich mich auch immer wieder ertappe und wo ich mich für schäme. Und wo der Herr doch sagt, ihr Kleingläubigen, schaut die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht und sie ernten nicht. Und euer himmlischer Vater nähret sie doch. Schaut die Blumen, die Lilien auf dem Felde an. Selbst Salomo in seiner Pracht. Nicht eine war nicht gekleidet wie eine von ihnen. Und deswegen, ihr Lieben, wir dürfen immer sicher sein. Egal was passiert, egal wie schwierig die Zeiten draußen auch noch werden, solange es die Gemeinde Gottes auf der Erde gibt, wird der Herr sie versorgen. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Wir haben den auf unserer Seite, den Schöpfer, den Erhalter. Wir haben den auf unserer Seite, dem gegeben ist alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Warum also dieses Zittern und Zagen, ihr Lieben? Gott hat uns doch nicht errettet, um uns dann in einer schwierigen Art und Weise verloren gehen zu lassen, sondern Gott hat uns gerettet, damit wir das ewige Heil antreten. Und da wird er uns sicher hingeleiten, ihr Lieben. Es wird nicht ohne Schwierigkeiten geben. Das hat der Herr Jesus uns vorgemacht. Und das hat er uns auch gesagt. Er hat gesagt, der Knecht ist nicht höher als der Meister. Und wenn sie das bei mir getan haben, werdet ihr das auch erfahren, weil ich in euch lebe. Wir werden vor vielen Dingen nicht bewahrt bleiben. Selbst ein Hiob wusste das. Er hat gesagt, Herr, ich verfluche den Tag, an dem ich geboren wurde. Der war am Ende. Und wir dürfen uns auch einmal Luft bei Gott machen und unsere Ängste vielleicht ihm auch schildern in einer drastischen und dramatischen Art und Weise. Aber hoffentlich auch wie Hiob auf den Boden der Tatsachen zurückkommen und wissen, dass nichts in unserem Leben geschieht, das nicht zu unserem Besten dienen soll. Das müssen wir immer wissen, ihr Lieben. Mangelndes Vertrauen auf Gottes Größe, Macht und Güte führen bei den Kindern Gottes fast immer zwangsläufig dazu, dass die wahrhaftige und ernsthafte Anbetung Gottes leidet, bis zu der Möglichkeit, dass sie manchmal ganz ausbleibt. Wir werden dann trotzig, bockig, wie die Kinder und sagen, wenn das nicht so läuft, wie ich will, dann vernachlässige ich das, dann rede ich nicht mit Gott, dann lese ich nicht das Wort Gottes. Und wisst ihr, ihr Lieben, das ist genau das, was dann zur Katastrophe führt. Wenn wir dann nicht das Wort Gottes lesen, wenn wir dann nicht mit Gott reden, dann geht es immer noch weiter rückwärts. Und wisst ihr, wir erziehen unsere Kinder hoffentlich dahingehend, dass sie genau das nicht tun sollen. Und wir als Eltern tun es bei unserem himmlischen Vater dann eben doch. Das finde ich sehr bedenklich. Die wahrhaftige Anbetung, das ist etwas, was Gott möchte. Unabhängig von äußeren Umständen möchte Gott von uns angebetet werden. Er möchte von uns gelobt. Er möchte von uns gepriesen werden. Er will und er möchte uns daran erinnern, dass seine Gnade und Barmherzigkeit ewiglich über denen bleibt, die ihn fürchten und ihre Beziehung über Jesus Christus gegenüber ihm geordnet haben. Und mir fällt da auch so, fiel da so der Psalm 103 ein von David. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und deine Gebrechen heilt und so weiter. Vergiss das doch einfach nicht. Ich will es auch nicht vergessen. Und deswegen, unabhängig von äußeren Umständen oder Zuständen, möchte Gott von uns angebetet und gelobt und gepriesen werden. Und wenn wir das nicht tun, dann ist es eben genau das, was wir hier lesen, was nicht geschieht. Wenn wir es zulassen, dass Angst, Sorgen und Probleme unser gesamtes Denken beherrschen, ihr Lieben, dann leidet die Anbetung, der Dank und der Lobpreis Gottes wird vernachlässigt oder er findet eben nicht mehr statt. Und darüber freut sich nur einer. Und zwar der Widersacher. Wir werden sehen, gerade in den dunklen Zeiten, wenn wir Gott trotzdem die Ehre geben, anbeten, ihn loben und preisen und sagen, Vater, ich kann das nicht verstehen und es bereitet mir unendlich tiefe Not und Schmerzen, aber ich vertraue dir, dass es das Beste für mich ist, weil du es in deinem Wort mir gesagt hast. Dann, ihr Lieben, wird Segen und Frieden zurückkehren. Ihr werdet Kräfte bekommen, von denen ihr nicht gewagt habt, vorher nur zu träumen. Die Sorge um das tägliche Brot, um den Arbeitsplatz, um die Wohnung, die Bezahlung von anstehenden Rechnungen, die Gesundheit, das Sorgen um die Kinder und Enkelkinder, so vielerlei Sorgen können uns so sehr beschäftigen, dass wir den Lob und den Preis und die Anbetung Gott versagen. Immer dort, wo wir es zulassen, dass uns auch nur eines dieser Dinge derart beschäftigt und mutlos macht, sodass es manchmal sogar den Eindruck erwecken könnte, dass wir Schiffbruch im Glauben erleiden, dann wird das dazu führen, dass unser Vertrauen in Gottes Liebe und Größe Schaden nimmt und wir uns nur noch mit dieser Sache beschäftigen, bis wir ganz und gar gegen Gott rebellieren. Ganz so, wie das Volk Israel das immer wieder getan hat, ihr Lieben. Wenn wir uns nur mit diesen Sachen beschäftigen, Gottes Wort vernachlässigen, das Gebet, das Gespräch mit Gott vernachlässigen, dann werden wir Stück für Stück anfangen, gegen Gott zu rebellieren. Und Rebellion hat immer die Erziehung und Züchtigung, führt sie nach sich. Gott möchte von seinen wahrhaftigen Kindern in rechter Weise angebetet werden. Er möchte geehrt, gelobt und gepriesen werden, und zwar täglich, unabhängig von den Dingen, die uns beschäftigen. Nicht, dass Gott nicht Verständnis für uns hat. Auch das hatten wir im Hebräerbrief. Der Herr Jesus ist für uns ein Hohepriester in Ewigkeit nach der Art Melchisedeks. Und er ist in allem ähnlich wie wir versucht worden. Aber er blieb ohne Sünde. Es ist nicht so, dass Gott das nicht kennt. Er kennt das. Und trotzdem, was hat der Herr Jesus getan? Er ward gehorsam. Er ward gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Und dann aus dem Philipperbrief. Deswegen hat Gott ihn auch erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen steht. Und in diesem Namen, Jesus Christus, werden sich einmal beugen alle Knie derer, die im Himmel, die auf der Erde und die unter der Erde sind. Worin würden sich die Kinder Gottes von der Welt unterscheiden, wenn sie Gott nur dann anbeten, ihn lieben und ehren, wenn er alles tut, was wir gern hätten oder was wir gerne möchten? Oder wenn wir tatsächlich ein Leben ohne irgendeinen vermeintlichen Mangel führen dürften? Die tägliche, wahrhaftige Anbetung unseres Herrn und Heilands, das ist es, was Gott von seinen Kindern möchte. Nach dem Kleinvieh, wie den Schafen, lesen wir, dass die Midianiter als zweites auch die Rinder raubten. Rinder wurden damals zwar zum Teil auch geopfert, doch hauptsächlich wurden sie als Arbeitstiere genutzt. Gottes Kinder sind dazu berufen, sich kontinuierlich für den Herrn auch im Dienst zu bewähren. Und es geht hier nicht um dieses Ich muss, sondern es geht vielmehr um die Erkenntnis, ich darf und ich möchte es aus Dankbarkeit für den Herrn tun. Das ist hoffentlich der Beweggrund. Aber Gott möchte, dass wir uns kontinuierlich für ihn im Dienst bewähren, uns für ihn zur Verfügung stellen, um die Werke zu tun, die er bereits vorbereitet hat. Du musst nichts tun aus eigener Kraft heraus, sondern das, was er vorbereitet hat, das sollen wir tun, uns im Dienst bewähren. Er möchte, dass die Arbeit und der Dienst am Bau des Reiches Gottes fortwährend voranschreitet. Wir wissen das auch aus Nehemia, was passiert, wenn der Bau in Stocken gerät und so weiter. Schwierigkeiten, Sorgen und Probleme, äußere und innere Not, schlimmste menschliche Anfeindungen und anderweitige, vielfältige Anfechtungen jeder Art, alles das führt dazu, dass wir nur noch auf uns selbst fixiert sind und somit unbrauchbar für den Dienst am Herrn werden. Das sind die Folgen davon. Mir fällt an dieser Stelle ein alter Chorus ein, den wir früher in einem Hauskreis, als ich anfing, dem Herrn zu folgen, waren wir damals in einem Hauskreis, der sich später zu einer großen Gemeinde entwickelt hat. Und in diesem Hauskreis gab es einen alten Chorus, der lautete: Wende den Blick nur auf Jesus, schau tief in sein Antlitz hinein, und die Dinge der Welt werden seltsam trüb und im Blick seiner Herrlichkeit klein. Und das ist etwas, was ich auch immer wieder erfahren habe, ihr Liebe. Und das, ihr Lieben, das ist, was ich euch wünsche, dass ihr das auch immer wieder erfahrt. Dass, wenn wir den Blick auf den Herrn und Heiland, auf seine Macht und Möglichkeiten richten, die Dinge sehr klein werden, die sich manchmal für uns als eine unüberwindbare Mauer aufzutürmen scheinen. Und ich erinnere auch vorne an das oben anhängende Bild mit den Bausteinen hier vorne an dieser Mauer. Du persönlich und jedes andere wahrhaftige Gotteskind, ihr seid ein Baustein am Hause Gottes. Und ich hoffe, dass uns das immer wieder bewusst ist, ihr Lieben. Lass dich nicht entmutigen, denn des Herrn Arm ist auch heute nicht zu kurz, dir zu helfen. Dich vielleicht auch, wenn du als Baustein vielleicht beschädigt wurdest oder gerade ja, verletzt bist oder die gleiche Gültigkeit, unabhängig von unseren Gefühlen. Und er möchte, dass wir, dass du ein lebendiger Baustein an seinem Haus bleibst. Du bist ein wunderbarer Schmuck am Haus, am geistlichen Haus des Herrn. Und deswegen, sein Arm ist niemals zu kurz, um dich aufzufangen, um dir neue Kraft und Hoffnung zu schenken. Und eine wunderbare Zusage, die Gott auch Israel gegeben hat, die gilt auch uns, ihr Lieben. Das ist ein wunderbares Wort, was ich euch nur ans Herz legen kann, es immer wieder für euch zu lesen, es euch einzuprägen, weil es wunderbare Kraft gibt, um dem Herrn zu folgen. Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, mein Auserwählter, du Same Abrahams, meines Freundes, den ich von den Enden der Erde ergriffen und aus ihren entferntesten Winkeln berufen habe und zu dem ich gesprochen habe, du bist mein Knecht, ich habe dich auserwählt und nicht verworfen. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Siehe, beschämt und zu Schanden werden alle, die gegen dich erzürnt sind. Es werden zunichte und kommen um die Männer, die gegen dich kämpfen. Du wirst sie suchen, aber nicht finden. Die Leute, die mit dir streiten, wie nichts und gar nichts werden die Männer, die gegen dich Krieg führen. Denn ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand und sage dir, fürchte dich nicht, ich helfe dir. So fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du Häuflein Israel, denn ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Und das, ihr Lieben, das könnt ihr wortwörtlich auch für euch nehmen. Denn wir, es gibt ja viele Verheißungen, gerade auch bezüglich des Alten Testamentes, die gelten rein für Israel. Aber vieles dürfen wir dadurch, dass Jesus Christus einen neuen Bund geschaffen hat, auch für uns in Anspruch nehmen. Und das ist etwas, was absolut auch für die Gemeinde des Herrn Jesu gilt. Fürchte dich nicht, denn Gott ist mit uns. Er ergreift auch uns bei der Hand und sagt, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Und können wir nicht auch von vielen Gemeinden sagen, so fürchte dich nicht, du kleine Gemeinde hier in Niendorf oder selbst in der Offenbarung sehen wir es, du hast nur eine kleine Kraft. Aber der Herr ist es doch, der seine Kraft durch die Gemeinden und durch uns als lebendige Bausteine strömen lassen will. Es kommt nicht auf deine oder meine Kraft an, dann wären wir verloren. Der Herr, des Herrn Kraft ist es, die er durch uns kundtun will, ihr Lieben. Nun hatten wir die Schafe, wir hatten auch die Rinder. Jetzt haben wir noch den Esel. Auch die Esel wurden geraubt. Der Esel galt in der Vergangenheit bis hinein in die Gegenwart als das Lasttier schlechthin. Wie unbeschreiblich traurig wäre es, ihr Lieben, wenn unter den wahrhaftigen Kindern Gottes die Bereitschaft fehlt, ein Esel zu sein. Ein Esel des Herrn zu sein, der bereit ist, zum Beispiel die Last des Nächsten zumindest mitzutragen und sich um das Wohl der Glaubensgeschwister zu kümmern. Der Galaterbrief sagt uns dazu, einer trage des anderen Lasten und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Es geht nicht um das Gesetz des alten Bundes, es geht um das Gesetz des Christus. Liebe deinen Nächsten. Liebe Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Kräften und deinen Nächsten wie dich selbst. Der Herr selber hat gesagt, es gibt keine Gebote, die größer sind als dieses. Und deswegen, ihr Lieben, lasst uns gerne Esel sein, Esel des Herrn, die bereit sind, die Lasten des anderen mitzutragen. Ich bin davon überzeugt, dass die Kinder Gottes allein schon durch ihren Umgang miteinander ein ebenso glaubwürdiges Zeugnis für den Herrn ablegen, als wenn sie in direkter Weise sein Wort verkünden. Denn da, wo Wort und Tat tatsächlich übereinstimmen, werden Menschen nachdenklich. Und noch eines wurde mir während der Predigt sehr bewusst. Schaf, Rind und Esel, das sind alles Geschöpfe, die von der Welt wenig geachtet sind. Und doch verbindet gerade diese von der Welt so wenig geachteten Geschöpfe etwas ganz Besonderes. In der Welt werden sie als dummes Schaf, als dummer Esel oder als dummes Rindvieh bezeichnet. Aber gerade sie haben dem Herrn persönlich gedient oder gelten sogar als eine Art Metapher, als Vergleich im Gotteswort. Unser Herr und Heiland bezeichnet sich selbst als das Lamm Gottes. Er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt getragen hat. Er ritt auch nicht auf einem edlen Ross nach Jerusalem ein, sondern auf einem Esel, auf dem Füllen einer Eselin. Und er empfiehlt den wahrhaft gläubigen Kindern Gottes, sein Joch auf sich zu nehmen. Und in einem Joch liefen meistens zwei Rinder oder Ochsen. Dummer Ochse, das ist er auch noch. Wie gerecht beurteilt der heilige und allmächtige Gott doch die Dinge im Gegensatz zu uns Menschen? Ich habe hier, wir wollen das, weil die Zeit ist fortgeschritten, es ist hier 1. Korinther 18, da ist es das Wort vom Kreuz. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit für die, die nicht glauben und verloren gehen werden. Aber denen, die glauben, ist es eine Gotteskraft. Das ist die Kraft, aus der sie leben, hier auf dieser Erde. Was für die einen Dummheit ist, ist für Gott und nach Gottes Entschluss die größte Erkenntnis und Weisheit, die es gibt. Nämlich, dass alles auf das Kreuz ankommt, zum Verhältnis zum Kreuz, auf den Herrn, der dort das vollkommene Opfer für uns gebracht hat. Und dieses Wort vom Kreuz wird immer etwas sein, was die Welt ablehnt, wo es durch Streitereien kommt und so weiter. Und deswegen lasst uns Gott dankbar sein, dass er unsere Herzen geöffnet hat, unseren Verstand erleuchtet hat, dass wir erkannt haben, dass das Wort vom Kreuz für uns die Kraft ist, aus der wir heraus unsere Nachfolge Jesu hier auf dieser Erde haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir endlich danach trachten, ein Leben auf dieser Erde zu führen, das Gott wirklich wohlgefällig ist, indem wir unsere vermeintlichen Sicherheiten nicht in irdischen Dingen suchen, sondern einzig und allein im Vertrauen auf unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Wir wollen versuchen, wirklich so zu leben, dass uns nicht Nahrung, Kleinvieh, Rind oder Esel abhanden kommen, weil Gott uns das entziehen muss, weil wir so sehr abgekommen sind vom Weg oder uns für andere Dinge so sehr interessieren, dass er uns diese Dinge, die für uns so wichtig sind, an denen wir vielleicht hängen, dass er sie uns entziehen muss, weil er uns so sehr liebt, um uns wieder auf den Weg der Tugend, auf den Weg der Wahrheit, auf den Weg des Herrn zurückzubringen. Es ist tatsächlich möglich, ihr Lieben, dass der Herr uns solche Dinge nimmt. Das können manchmal sogar Menschen sein, ihr Lieben. Und gerade in solchen Situationen wird es sich aber herausstellen, wer wirklich glaubt und vertraut oder wer sich lediglich mit den Lippen zu Gott bekennt, solange das Leben so verläuft, wie du oder ich uns das manchmal vielleicht vorstellen. Denken wir noch einmal kurz darüber nach, und dann bin ich auch am Ende. Denken wir einmal kurz darüber nach, was uns das Buch Ruth schildert. Das können wir eigentlich gar nicht begreifen. Da ist eine Familie, die geht aufgrund einer Notlage aus ihrem Heimatland in ein fremdes Land. Dort geht es der Familie erst einmal gut, aber plötzlich stirbt der Mann von Naomi und etwa 10 Jahre später beide Söhne, die in der Zwischenzeit geheiratet hatten. Nun sagt man, ja, was ist denn daran nun Segensreiches? Mehr Kummer, Not und Elend geht doch wohl kaum. Aber das gehörte zu Gottes Heilsplan. Das gehörte zu Gottes Heilsgeschichte. Und wenn Ruth und wenn Naomi da andere Wege gegangen wäre, dann wäre die ganze Weltgeschichte anders verlaufen. Wir sehen manchmal nicht, wie viel da dranhängt, wenn Gott Wege führt, die uns missfallen oder die wir nicht begreifen können, wo wir sagen, das kann doch nicht wahr sein, dass da so viel mit zusammenhängt und nicht nur oftmals uns persönlich betrifft, sondern dass da viel, viel mehr dran hängt. So können wir sehen, dass, und diese Naomi, die war völlig durcheinander. Sie hat sich sogar einen anderen Namen gegeben. Als sie in ihr Heimatdorf zurückgeht, sagt sie, nennt mich nicht mehr Naomi, sondern Mara, die Bittere, die Verbitterte. Sie war verbittert über die Lebensführungen Gottes. Und doch hat Gott es so gebraucht, dass er ihr eine Schwiegertochter zur Seite stellte, die Gottvertrauen hatte, die sagte, ich will da sein, wo du bist. Mein Gott, dein Gott ist auch mein Gott. Sie glaubte von Herzen. Und wenn wir jetzt sehen, daraus, aus der Linie, aus dieser Blutlinie, kam später der Herr Jesus Christus. Welche wunderbaren Führungen hat der Herr manchmal aber auf Dingen, wo unser Verstand blockt und sagt, nein. Ja, manchmal ist das so. Gott kommt immer zu seinem Ziel, ihr Lieben, mit uns oder ohne uns, aber besser mit uns, dass auch wir uns von ihm zu wirklichem Segen gebrauchen lassen. Nicht nur für uns selbst, sondern auch für andere. Ich habe das von dieser Kanzel schon häufig gesagt, aber möchte uns immer wieder daran erinnern. Wenn du anfängst, zu Gott um etwas oder für etwas zu beten, dann beginnt Gott sofort zu handeln. Aber oftmals ist es so, dass Dinge eine längere Zeit oder eine sehr lange Zeit brauchen, weil Gott nicht nur auf uns fixiert ist, sondern um das zum Beispiel, was wir uns erbitten oder erflehen oder uns wünschen, zu realisieren, ändert Gott manchmal erst andere Dinge, die weit außen stehen, für uns gar nicht erkennbar, damit zusammenhängen, bevor dann die eigentliche Gebetserhörung oder die Erfahrung, die wir machen möchten, tatsächlich eintrifft. Deswegen lass dich nicht entmutigen. Täglich komme mit deinen Bitten und Flehen zu Gott, dem Herrn, und du wirst erfahren, dass du erhört wirst. Und deswegen, ihr Lieben, wir wollen Gott vertrauen und wir wollen wirklich von ganzem Herzen versuchen, ein Leben zu führen, das Gott wohlgefällig ist. Aber das werden wir nur schaffen auf der Grundlage der Bibel. Wenn wir hier nicht nachlässig werden, es zu lesen, wenn wir nicht nachlässig werden, mit Gott auf der Grundlage seines Wortes im Gebet zu kommunizieren, das hier ist das Wichtigste. Und ich kann dich immer nur wieder fragen und dir sagen, überlege einmal, wir wollen gar nicht erst von Wochen, Monaten oder Jahren sprechen, am Tag, wie viel Zeit wir mit anderen Dingen verbringen und wie viel Zeit wir mit Gottes Wort verbringen. Das musst du dich immer wieder selber fragen. Und dann musst du dich auch fragen, wo für dich wirklich die oberste und wichtigste Priorität ist. Wenn du es lernst, dass das hier endlich die wichtigste Priorität in deinem Leben ist, dann wirst du Dinge erfahren und erleben, wo du nicht gewagt hast, von zu träumen. Und ihr wisst, ihr Lieben, ich gehöre nicht zu denen, die irgendwo in die Charismatik abdriften wollen oder sagen, dass alles im Glauben und Gehorsam dann Zucker lecken wird. Nein, überhaupt nicht. Aber du wirst Dinge, Gebetserhörungen, Segnungen erfahren, Kräfte erfahren, die dir vorenthalten bleiben, wenn du hier an. Mach einfach hier an, es ist wahrscheinlich die Batterie alle. Lasst uns versuchen, wirklich dem Herrn mit allem Ernst zu folgen, ihr Lieben. Die Zeit draußen wird immer dunkler, aber wir brauchen keine Angst haben. Denn der Herr sagt, wenn ihr das alles kommen seht und die Welt in Angst und Panik versinkt, erhebet eure Häupter, weil ihr wisst, eure Erlösung naht. Wir gehen mit großen Schritten dem Ziel entgegen und darauf wollen wir uns freuen. Amen. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, gepriesen seist du, Herr. Lobpreis und Anbetung sei dir, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, wir danken dir für dein kostbares, für dein heiliges, für dein ewiges Wort. Und wir bitten dich so sehr, Herr, dass du uns hilfst, dass wir endlich erkennen, dass dein Wort das wahrhaftige Brot des Lebens ist. Du hast nicht umsonst gesagt, Herr, wer von diesem Brot isst, den wird nicht mehr hungern. Und wer von deinem Wasser trinkt, Herr, dem wird nimmer mehr dürsten. Herr, hilf uns, dass wir das in der Tiefe in unseren Herzen endlich begreifen, dass du das Wichtigste in unserem Leben sein musst. Und dann werden alle anderen Dinge so einen Verlauf nehmen, wie sie für uns zum Besten sind, Herr Jesus. Danke, Herr, dass wir uns auf dich verlassen dürfen. Danke, Herr, dass du treu bist, auch wenn wir so oft untreu werden. Und ich danke dir jetzt schon dafür, Herr Jesus Christus, dass du dein gutes Werk, das du in uns angefangen hast, als einzelne Menschen, aber auch als Gemeinde, vollenden wirst, Herr. Ja, Herr Jesus, komme bald. Amen.